Was ist das für eine Gerechtigkeit, von der Jesus spricht? Jesus macht deutlich in der Bergrede, dass es letztlich um Liebe geht. Die Liebe ist die Gerechtigkeit, die das Gesetz erfüllt. In Kapitel 5 geht es um die Liebe zum Nächsten, in Kapitel 6 um die Liebe zu Gott. Aber diese Liebe muss beides, innerlich und äußerlich sein. Sie muss in der Haltung da sein, sie soll sich auch zeigen nach außen hin. Das macht Jesus uns deutlich und so erfüllt er das Verständnis des Gesetzes. Er rundet es aus und zeigt uns, was das Gesetz wirklich wollte. Aber natürlich nur Golgatha und Auferstehung und Kommen des Geistes machen dieses dann möglich im Leben von Menschen, wenn Gott selbst zu Menschen kommt und er in uns sein eigenes Gebot hält. Kommen wir zu Kapitel 6, wo die Liebe zu Gott unter der Lupe steht. Wir haben in den Versen 1 bis 8 wieder korrigierende Lehre und dieses Mal in Bezug auf jüdische Frömmigkeit. Das heißt, Äußerungen der Liebe zu Gott. Wenn ich wirklich Gott liebe, wie wird sich das zeigen in meinem Dienst für Gott oder in meinem Gottesdienst? Gottesdienst jetzt nicht der von Sonntagmorgen, sondern mein Dienst schlechthin für Gott. Im Judentum waren die drei hier erwähnten sehr verbreitete Formen der Frömmigkeit und Jesus ist hier also sehr praktisch, wenn er diese drei berührt und zeigt, worauf es eigentlich ankommt. Es kommt auf innerliche Liebe drauf an, Liebe zu Gott, wenn man diese Zeichen der Liebe zum Ausdruck bringt. Sie sollen nicht ausgeführt werden im Zeichen der Liebe zu sich selbst, sondern im Zeichen der Liebe, echter, objektiver Liebe zu Gott. Er zeigt, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten eigentlich nicht Gott im Auge hatten, wenn sie diese Frömmigkeitspraktiken vollzogen, sondern sie hatten sich selbst im Auge. Und dann war es also nicht echt Liebe zu Gott, sondern Liebe zu sich selbst. In den Versen 1 bis 4 geht es um Frömmigkeitskorrekturen in Bezug auf Almosen. Das heißt, wenn in Vers 1 das Wort Almosen steht, in einigen Handschriften steht Gerechtigkeit, tut eure Gerechtigkeit nicht vor Menschen. Wenn das die richtige Lesart ist, dann wäre Vers 1 die Einleitung zu dem Text bis zu Vers 18 und Almosen wäre das Thema von 2 bis 4 und Beten das Thema von 5 bis 15 und Fasten das Thema von 16 bis 18. Je nachdem. Ich persönlich denke, dass Almosen die bessere textliche Lesart ist, aber das ist wohl schwer mit letzter Gewissheit festzustellen. Jesus stellt hier seine Jünger, und jetzt spricht er von seinen Jüngern, wie sie sich verhalten sollen, ob nun vor Pfingsten oder nach Pfingsten, wer ihn zum Herrn hat. Der steht zwischen zwei Extremen. Auf der einen Seite sind es die Superreligiösen, die aber innerlich Heuchler sind, das heißt unecht. Auf der anderen Seite stehen die Lachsen, die Heiden, die das Gesetz nicht zu ernst nehmen, beziehungsweise in ganz falscher Weise ihren Gottesdienst verrichten. Also 1 bis 4 Korrekturen in Bezug auf Almosen. Jesus macht hier schon deutlich, wer einem Gott dienen will, der nicht zu sehen ist, muss dafür bereit sein, dass sein Dienst nicht zu sehen ist. Und zwar nur von dem, der ihn sieht. Gott ist von uns nicht zu sehen, aber er sieht dafür alles, was wir nicht sehen können. Dieser Gedanke taucht immer wieder auf. Der Gott, den wir lieben, den wir zum Herrn haben, dem wir dienen, ist ein unsichtbarer Gott, für mich unsichtbar. Aber was für mich unsichtbar ist, ist für ihn sichtbar. Ich sollte also bereit sein, meinen Dienst für den unsichtbaren Gott auch unsichtbar werden, bleiben zu lassen. Wohlgeachtet, nicht sollte ich dafür sorgen, dass mein Dienst nie sichtbar wird. Das wäre schlimm. Nicht das fordert Jesus, dass niemand sieht, wie ich Gott dient. Dann, aber sie sollten bereit sein, ihren Dienst nicht sichtbar werden zu lassen. Wenn Menschen das nicht erkennen, sollten sie bereit sein dafür. Schließen Sie die Selbstsucht aus. Da, sagt Jesus, können wir ganz bestimmte Schritte vornehmen. Wenn wir fasten, sollten wir das nicht öffentlich kundtun. Bei den Almosen ebenfalls. Gebt Acht, das heißt, konzentriert euch darauf. Habt dieses, haltet dieses fest. Seid darauf bedacht. Man soll die Gedanken dabei haben. Man soll wirklich überlegen, wie man das macht. Gebt Acht. Diese ersten Worte, dieses im Kontext nur ein Wort, ist sehr, sehr wichtig. Das ist nicht selbstverständlich. Wir müssen Vorsorge treffen. Gebt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Menschen verrichtet. Um von ihnen gesehen zu werden, das ist das Problem. Nicht, dass Menschen nicht sehen dürfen, dass wir etwas geben. Aber wir sollen es nicht deswegen tun. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der im Himmel ist. Und das muss klar sein, keinen Lohn dafür. Wenn du also Almosen verrichtest, posaune nicht vor dir her, so wie die Heuchler es in den Synagogen und auf den Straßen tun, damit sie von den Menschen verehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn. Sehr knapp formuliert, sehr deutlich. Sie haben bereits ihren Lohn. Wenn du aber deine Almosen verrichtest, lass deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Nicht, als ob die linke Hand etwas wissen könnte. Sie hat keinen Kopf. Und das ist eine Formulierung, eine Bildredeweise. So wie wenn man vor der Linken verstecken würde, also heimlich oder nicht zu auffallend. Auch in der Gemeinde Jesu sollte dieses beachtet werden. Das heißt nicht, dass keine Kollekte durch die Bank gehoben werden sollte, obwohl ich persönlich meine, es ist schon besser, wenn das etwas unauffälliger geschehen kann, aber wenn man diese Taschen hat, die man rundreicht, dann ist es nicht so schlimm. Manche Gemeinden haben Teller und ein Ausleger sagte, er hat beobachtet, wenn Leute nur einen Dollar geben, dann würde der oft verknutscht sein, ja? Damit es nicht so auffällt, wie wenig man gegeben hätte. Wenn es aber 20 Dollar sind, dann ist er normalerweise breit und liegt oben auf. Ja? Ich habe von einem gehört, der hat sein Geld gebügelt, bevor er das sonntags in die Kollekte legte. Die Pharisäer sollen offenbar ihre Münzen in Kleingeld umgesetzt haben, damit der Sack größer wäre und damit es länger schüttete, wenn sie dann beim Tempel ihre Almosen lieferten. Wir haben schon unsere Methoden und wir versuchen sogar uns selbst manchmal zu täuschen. Es braucht ein bisschen Erleuchtung des Heiligen Geistes, bis wir merken, was wir da eigentlich gemacht haben. Bitte.
Von was für einem Lohn spricht denn hier? Das ist mir eigentlich unklar.
Wahrscheinlich in der letzten Begegnung mit unserem Schöpfer, wann die letzte Abrechnung erfolgt. Denn manches bleibt ja hier unbelohnt. Wir müssen warten bis dann. In diesem Kontext, in der messianischen Zeit, aber wir wissen seitdem, wann die ist, die setzt ein mit dem zweiten Kommen Jesu.
Ich denke, die Lohn bekomme ich ja eh schon als Geschenk, wenn man das nicht verdient hat. Was kommt da noch dazu?
Lohn bekomme ich hier schon? Nun, wenn Sie den hier schon bekommen, dann haben Sie ihn hier.
Nee, ich meine, ja, Lohn bekomme ich einfach als Geschenk durch Vergebung, dass ich besser sein darf, ohne dass ich was verdient hätte. Das verdiene ich mir ja nicht.
Nein, aber ihre Treue wird dann dazu noch, das ist auch Gnade, aber sie wird schon belohnt. Die Schrift unterscheidet noch zwischen Vergebung der Schuld und was wir dann nach dem aus Glauben und Liebe in Treue für den Herrn tun, sodass in der Untersuchung, wenn Jesus seine Gemeinde untersucht, wovon Paulus in 1. Korinther 3 spricht, da es dann verschiedene Situationen für Gläubige gibt. Der eine genießt die Ewigkeit in einem stärkeren Maße offensichtlich wie ein anderer. Ich kann das nicht ganz erklären, ich kann mir das nicht ganz richtig vorstellen, aber ich nehme das zur Kenntnis. Ich kann es Ihnen nicht so erklären, dass es für Sie in der Vorstellung klar ist. In Ihrem Ohr mag es eine Antwort sein, aber ich weiß, in Ihrem Denken, in Ihrer Vorstellungskraft genügt es nicht. Ja. Auch nicht in meiner. Wenn du aber deine Almosen verrichtest, lass deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit deine Almosen im Verborgenen seien, damit dein Vater, der im Verborgenen sieht, er selbst in der Öffentlichkeit vergelten werde. Merken Sie das kleine Wörtchen damit. Das ist eine Motivierung. Interessant ist für mich diese Motivierung. Jesus spricht den Wunsch eines Menschen an, anerkannt zu werden. Jesus spricht diesen Wunsch nicht ab. Er sagt, das ist vollkommen in Ordnung, dass du gesehen werden möchtest, dass du anerkannt werden möchtest für das, was du tust. Nur sei bereit, diese Zeit, diesen Zeitpunkt aufzuschieben. Tu es nicht jetzt, damit du jetzt gesehen wirst von Leuten, aber eines Tages wirst du gesehen werden. Zur Zeit, wann Gott das will. Es ist also nicht verkehrt, anerkannt sein zu wollen. Das ist etwas, das Gott in uns hineingelegt hat, das ist gesund. Heute natürlich ist es krank wegen der Ich-Sucht, aber an und für sich ist es ein legitimer Wunsch, anerkannt zu sein. Denn schließlich sind wir etwas. Wir sind nicht Nullen, wir sind nicht nichts. Bitte.
Ihr habt aber mal das gehört, und zwar von einer Krankenschwester, die sie echt unheimlich viel Mühe gegeben hat bei einem bestimmten Patienten. Und er hat dann mal gefragt, wieso die Krankenschwester das macht. Und da hat sie gemeint, ja, ich verdiene mir da jetzt meine Krone in meine Gewissen. Und also da hat es dem Patienten nicht mehr so gefallen, dass die Krankenschwester sie gewinnen hat, gell?
Ja, da war er weniger wichtig plötzlich, ja?
Ja. Also das war fast eine falsche Motivation.
Ja, aber Paulus sagt aber auch irgendwo, ihr seid mein Siegespreis oder so in der Richtung. Oder anders in die Formulierung.
Ja, das sind die zwei Seiten. Ich darf das schon tun, um einen Lohn zu erhalten, aber wenn ich das so mitteile, dann wird meine Selbstsucht doch, kommt dort zur Geltung und ich frage mich dann, ob das wirklich eine Krone sein wird, denn schließlich ist ja diese Krone für die, die aus Liebe zu Jesus das tun. Ich darf schon diesen Lohn wünschen, aber maßgebend muss meine Liebe zu Jesus sein. Und wenn das maßgebend ist, dann wird im Zeichen der Liebe zu Jesus die Liebe zum Patienten da sein. Und dann muss der Patient das dann auch früher oder später merken, dass er wirklich ihm ein Interesse gezeigt wird. Wenn die Schwester dann das in dieser Weise formuliert, dann offenbart sie, wo ihr Herz letztlich ist. Weder beim Herrn noch beim Patienten, sondern bei sich selbst. Und dann ist ihre Aussage wahrscheinlich doch eine unwahre. Das heißt, sie tut es in dem Sinne wahr, aber falsch in dem Sinne, dass sie eine falsche Erwartung hat. Diese Krone wird sie wahrscheinlich nicht kriegen. Wir kommen zum nächsten Abschnitt. Korrekturen in Bezug auf das Beten. Dies ist ein längerer Abschnitt. Er verdient auch mehr Verse. 5 bis 15. Wer eine intensivere Auslegung des Vaterunsers will, dem glaube ich, durften noch die Kassetten darüber, die in diesem Raum gehalten, besprochen wurden, zur Verfügung stehen. Jesus sagt über das Beten zweierlei aus, wenigstens. Es soll nicht leere Wiederholung sein, plappern übersetzen wir, also einfach leere, sinnlose Wiederholung. Es darf auch nicht planlos sein. Jesus gibt hier uns hier in diesen Versen einen Plan, nicht ein vorgeschriebenes Gebet, sondern die Struktur unseres Gebetes. Wir lesen. Und wenn du betest, das ist also eine persönliche Angelegenheit, er könnte ihr sagen, aber er spricht den Einzelnen an, weil er persönlich eine Beziehung zu Gott hat. Im Gebet wird Gott sehr persönlich. Wenn du betest, sollst du nicht so sein wie die Heuchler. Die sind die Superreligiösen, die aber falsch, unecht sind. Sie stehen und beten gern. Und wenn sie dort den Satz, den Punkt setzen wollten, wäre das ganz in Ordnung. Ich sollte auch gern stehen und beten. Die Frage ist aber, warum und wo? Sie stehen und beten gern in den Synagogen und an den Straßenecken, sodass sie vor Menschen sichtbar sein mögen. Dass sie erscheinen, dass sie sichtbar werden, dass die Menschen das sehen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn. Aber du, wenn du betest, geh in deine Kammer. Das deutsche Wort Kammer ist eine ideale Übersetzung. Denn es handelt sich hier wahrscheinlich schon um eine Vorratskammer, wo kein Fenster ist und wo man ganz alleine sein kann. Oder, es muss ja nicht gerade dieser Raum sein, irgendein Raum, in dem man alleine ist. Es gibt Häuser, wo verschiedene Christen nicht alleine sein können. Da gehen sie schon mal vielleicht etwas über die normale Zeit hinaus aufs Klo. Da kann man wenigstens abschließen, legitimerweise. Wo immer sie alleine sein können, wenn sie keinen Platz haben, beten sie, dass der Herr ihnen einen gibt. Vielleicht können sie auf der Straße hin und her gehen. Sind sie auch einigermaßen allein, wenn sie sich nicht stören lassen vom Verkehr und von dem, was um sie her vorgeht. Es ist schon wichtig, dass wir alleine sind mit unserem Gott. Manchmal muss man früher aufstehen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Aber wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, nicht in das Verborgene oder ins Verborgene, sondern im Verborgenen. Er ist im Verborgenen und dort kann er schauen. Er ist Licht, wo für mich Dunkelheit ist. Wird dir in der Öffentlichkeit vergelten, eines Tages. Vielleicht auch früher. Das kommt oft vor, dass wir schon hier eine Anerkennung finden. Aber wenn ihr betet, übrigens vergelten, das heißt eine Antwort auf unser Gebet, auf unser Bemühen, unser Anliegen ihm zu bringen. Aber wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern oder leer wiederholen, wie die Heiden. Denn sie meinen, mit ihren vielen Reden werden sie erhört werden. Schade, dass man gerade mit dem Vater Unser das gemacht hat. Dadurch, dass es Usus ist, es in Gottesdienst zu sagen, wird es oft eine leere Wiederholung für viele Menschen. Ein Pfarrer sollte Menschen nicht dazu verleiten, zu plappern. Es ist also gut, mal das Vater Unser auszulassen. Ich hatte einen guten Bekannten, der war Pastor einer Gemeinde und er machte einem Sonntag bekannt, wir wollen ja eine Erweckung in dieser Gemeinde haben. Und damit wir eine Erweckung haben können, werden wir jetzt die mittwöchentliche Gebetsstunde der Gemeinde ausfallen lassen. Das ist gut so. Damit die Leute sich nicht verlassen auf die Regelmäßigkeit der Gebetsstunde. Ja. Sie haben nicht aufgehört zu beten. Im Gegenteil. In den Häusern haben sie vielleicht mehr gebetet. Aber da lag ein Sinn dahinter. Dass wir nicht einfach aus Gewohnheit jetzt gewisse Dinge einfach wiederholen. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, mit ihren vielen Reden werden sie erhört werden. Passen wir auf, dass wir nicht diese Motivation haben. Stellt euch ihnen also nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet, was aber nicht die Notwendigkeit des Bittens dennoch aufhebt. Auf diese Weise also sollt ihr beten. Nicht soll man nur dieses beten, aber auf diese Weise. unser Vater, der im Himmel ist. Geheiligt werde dein Name. Geheiligt heißt abgesondert, vorzüglich. Der Name Gottes ist anders als alle anderen Namen und er soll speziell gehalten werden. Er steht höher denn alle anderen Namen. Er soll von mir geheiligt sein, als etwas Besonderes geachtet werden. Und es ist mein Wunsch, dass er von anderen so gehalten wird. Und ich bete zu Gott, dass er Einfluss nimmt auf andere, dass sie dann seinen Namen heilig achten werden. Geheiligt werde dein Name, das setzt voraus, dass ich glaube, dass Gott imstande ist, Menschen so weit zu bringen, dass sie seinen Namen heiligen werden. Denn es ist ja eine Appellation an Gott. Es komme deine Königsherrschaft. Ich bete zu Gott, dass er dafür sorgen wird, dass er König wird. Es geschehe dein Wille, wie er im Himmel geschieht, so auch auf der Erde. Wie geschieht er im Himmel? Sofort. Ganz. Mit Freuden. So möge er von mir geschehen und überhaupt auf der Erde. Im Grunde ist dies auch eine Bitte um die Wiederkunft Jesu, wann das dann alles auch sein wird. Unser Brot für morgen gib uns heute. Dies zeigt uns die alttestamentliche Haltung der Fürsorge. Die Sprüche lehren uns, dass es weise ist, im Sommer Vorsorge zu treffen für den Winter. Die Bibel lehrt uns, dass man bei Zeiten sich bewegen sollte. Bei Zeiten arbeiten, bei Zeiten aufstehen, bei Zeiten denken, planen und so weiter. Und so sollten wir auch beten. Ich sollte schon heute an das Brot von morgen denken. Diese Lesart ist erst kürzlich belegt worden, vor einigen Jahren ist ein Dokument entdeckt worden, wo dieses Wort, das wohl nur einmal belegt war im ganzen griechischen Schrifttum, und zwar nur hier, man wusste also nicht ganz genau, wie es zu übersetzen war, man hat dann es verschieden übersetzt, aber seit einiger Zeit hat man ein Beispiel davon aus einem Einkaufszettel alter Zeit. Und da stand dieses Wort, ein Einkaufszettel für den morgigen Tag. Und jetzt haben wir ein Beispiel davon, wie das Jesus vielleicht gemeint hat. Unser Brot für morgen gib uns heute. Das heißt, sorge dafür, dass es da sein wird. Und erlasse uns unsere Schulden. Während bei den ersten drei Bitten kein Und dazwischen liegt, das sind drei Einzelbitten, die natürlich ihren Zusammenhang haben, fällt auf, dass wir beim weiteren Gebet immer wieder ein Und haben. Dies sind zusammenhängende Bitten, sie gehören zusammen. Will ich tägliches Brot haben, sollte auch die Schuldfrage geregelt sein. Und erlasse uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldigern sie erlassen. Mein persönliches Gebet ist es, Herr, vergib mir meine Schuld und hilf mir, anderen zu vergeben, wie du mir vergeben hast, damit du mir vergeben kannst, wie ich anderen vergeben habe. Aber wie soll ich anderen vergeben, wie er mir vergeben hat? Das ist also ein Zyklus. Aber er beginnt beim Herrn. Erlasse uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern sie erlassen, die Schuld also. Und bringe uns nicht in die Versuchung hinein. Er könnte es tun, nicht weil er will, dass wir sündigen, sondern damit wir einmal uns selbst erkennen. Aber ich möchte vor diesem gleichsam Gericht bewahrt bleiben. Herr, bewahre mich davor, dass ich die Sünde so leicht nehme, dass du mich in die Versuchung hineinführen musst, sodass ich einmal auf die Nase falle. Davor bewahre mich. Psalm 119, 37 und 39, können Sie mal lesen, sind hier in diesem Zusammenhang schöne Verse. Eine Frage? Ja.
Nochmal zu dem Beten, zu dem Klappern. Die Frage, mir ist da eben ein Gedanke gekommen, wenn mein Gebet eigentlich nur ein permanentes Reden ist, dass ich vor Gott quasi mit meinen Anliegen komme und vielleicht auch jetzt gar nicht so in der Stille bin, dass ich vielleicht auch einfach mal bereit bin zu hören, mal ruhig zu sein, sondern einfach nur ein Gebetszettel oder was ich gerade als Anliegen habe, runterrede, um es loszuwerden. Stellt sich mir die Frage, geht es nicht auch schon in die Richtung des Plapperns?
Nicht notwendigerweise. Es gibt eine Auffassung von Hören in christlichen Kreisen, die eigentlich nicht biblisch ist. Man sagt sogar, dass Beten selbst nicht ein Monolog wäre, sondern Hören und Beten. Das stimmt eigentlich nicht. Beten ist in der Tat per Definition ein Monolog. Beten ist nicht Hören. Das ist etwas ganz anderes. Es kann zur gleichen Zeit stattfinden. Aber Hören ist an dieser Stelle, wenn es biblisch ist, ein Hören auf Gottes Wort. Nicht ein Hören auf ein unmittelbares Reden von Gott. Wenn Sie das erwarten, dann können Sie ganz schöne Schwierigkeiten erleben. Denn da kann der Feind schnell einspringen. Und wie sollen Sie jetzt wissen? Weil der Feind sich wie ein Engel des Lichts verkleiden kann. Ja? Wir sind nicht imstande, da zu unterscheiden. Sehr oft nicht. Es sei denn, wir mit der Schrift vergleichen, was jetzt wir meinen, gehört zu haben. Aber dann ist es wieder ein Hören auf die Schrift. Ja. Das schriftliche Hören ist ein Nachdenken über das, was Gott gesagt hat. Das heißt, ich nehme wahr, was geschrieben steht, ich nehme den Wortlaut wahr und dann zweitens denke ich nochmal darüber nach, was könnte das bedeuten, was bedeutet es für mich und so weiter. Und wenn Sie das während Ihres Gebetes zwischendurch mal in der Stille tun, das ist sehr hilfreich. Ich möchte dazu ermuntern. Es ist sehr hilfreich für das Gebet, dass man zwischendurch einen Bibelvers liest bzw. in Erinnerung zieht. Und so hört man wieder, was Gott gesagt hat. Und das ist es, was er jetzt wieder sagt. Er ist immer das am Sagen. Er sagt, was er gesagt hat. Das ist sein Wort für mich heute. Manchmal fällt ein besonderer Vers mir in die Augen und dann scheint mir, als wäre das etwas, worauf Gott meine Aufmerksamkeit für heute lenken möchte. Gleichsam ein Wort für heute, das kann sein. Das ist schon wertvoll. Ansonsten brauchen Sie kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn Sie eine ganze Stunde einen Monolog treiben. Ja? Schließlich haben Sie keine Garantie, dass Gott da dazwischen reden würde. Ja? Er hat gesprochen in seinem Wort und damit müssen wir uns eben abfinden und begnügen. Das macht das Beten so schwer. Wenn wir normalerweise mit Menschen sprechen, wird das nicht so schwer, weil wir nicht eine halbe Stunde sprechen müssen, sondern ich brauche nur einen Satz vielleicht zu sagen, dann kann ich damit rechnen, dass der andere die Stille ausfüllt. Aber hier schweigt alles. Sie können Gott nicht fühlen, Sie können ihn nicht sehen, Sie können ihn nicht hören. Das macht es schwer, da einen Monolog zu treiben. Aber wenn man sich darin übt und immer sich vor Augen hält, der Herr hört mich, aus der Schrift müssen Sie sich vorstellen, wer das ist, zu dem Sie sprechen. Sie müssen von der Schrift her eine gefüllte Vorstellung haben von Gott. Dass er gnädig ist, dass er heilig ist, dass er jetzt antwortet, er weiß um meine Not und so weiter. Das hilft dann, weiterzubeten. Aber das ist auch ein Wachstum. Viel Mut, bitte.
Ja, diese Stille habe ich mir als Lobpreis, als Ehre dann aufgefasst, nach dem Motto, ich gebe dir diese Zeit, du bist mir wichtig. Und also, wenn ich dann halt mal in meiner Gebetszeit, also dann einfach nur noch Zeit nehme, einfach still werde und jetzt nicht diesen Monolog führe, ist das für mich mehr ein Ausdruck, Gott, du bist mir wichtig und ich möchte dir diese Zeit geben. Ich könnte ja auch irgendwas anderes machen in dieser Zeit, aber ich möchte einfach ruhig werden für dich und möchte dir diese Zeit sozusagen geben als Ehre. Und so fasse ich das dann auf, im Rahmen des Gebetes. Genauso wie ich ihn wirklich verbal loben kann.
Nun, wenn Sie diese Zeit in Gedanken ausfüllen, an ihn denken und ihn bedenken, aber nur Zeit geben hat nicht viel Sinn. Das würde Gott auch nicht viel ehren. Wenn Sie aber die Gedanken haben und so füllen im Denken über ihn, dann hat das schon seinen Sinn, dann weiß er, ihre Gedanken sind bei ihm und dass sie ihn lieben und das sind Liebesgedanken. so wie auch auf dieser Erde Menschen, die sich lieben, mal eine Zeit lang still sind in der Gegenwart voneinander. Das kann es auch geben. Aber die Schrift weiß darüber weniger zu sagen. Und wir sollten, obwohl es vorkommen kann, es nicht zu stark betonen. Wobei zum anderen noch gesagt werden soll, das war ein wichtiger Hinweis, dass es nicht nur aus Bitten bestehen soll, der Lobpreis soll ja natürlich an erster Stelle liegen, das lernen wir auch aus dem Unser Vater.
Ich habe noch eine Frage zu dem Begriff in Vers 7, die Plappern.
Ja.
In Bezug auf Gebete in der Gemeinde kann man das dann auch umständlich so verstehen, dass man dann da eben nur kurz beten soll, aber beispielsweise in Bezug auf das, was in Vers 6 steht, wenn man allein ist, mehr länger, kann das, hat es auch einen Bezug zur Zeit, also zeitlich.
Vielleicht, obwohl ich davon abgekommen bin, das zu stark zu betonen, zu unterscheiden. Ich finde es, wir sind zu weit gegangen in der Gemeinde, dass wir sagen, bitte kurz und nur einen Satz und solche Ausdrücke. Mir scheint, die Gebetslust ist in der Gemeinde fast getötet worden. So schlimm ist es nun nicht und in christlichen Kreisen normalerweise, dass jemand zu lang betet. Das war einmal so, dass gewisse Leute lange beteten. Wenn das heute noch vorkommt, sollte man vielleicht mit solchen Leuten mal sprechen, in einer feinen Weise. Aber mir scheint die andere Gefahr, die heute ist, dass wir kaum beten. Und ich sehne mich manchmal nach einer Gebetsgemeinschaft, wo ich jemanden höre, der mal 5 Minuten lang betet oder wenigstens 1 oder 2 Minuten, ja. Wo man sich wirklich, wo man jemand wirklich das Herz ausschüttet, ja. Wirkliche Gebetsgemeinschaft. Es gibt Gottesdienste, wo es nicht am Platz ist, allzu lange zu beten, aber wir haben zu wenig, glaube ich, Gebet, glaube ich, in allen unseren Zusammenkünften. Aber wir haben nur einige Minuten, lassen Sie mich noch auf einiges hinweisen, wenn Sie da noch Fragen haben. Übrigens, ich muss eigentlich 22 schon dort bei der Bahn sein. Es ist zu fragen, ob der letzte Teil von Vers 13 im Text eigentlich ist. Ich glaube fast, er gehört dazu, aber ich bin nicht ganz sicher. Führe uns nicht in die Versuchung hinein, heißt es, sondern zieh uns heraus. Ein Wort für retten. Zieh uns heraus aus dem Übel. Das kann Satan sein, kann aber auch das Böse sein. Aus dem, was für uns übel wäre, unangenehm wäre. Denn der Satz ist nicht zu Ende, der letzte Teil, wenn er zum Text gehört, weil dein das Königreich ist und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, das würde dann in Klammern stehen. Vers 14 setzt also den Gedanken ab dem Wort übel fort. Denn wenn ihr Menschen ihre Übertretungen vergebt, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber Menschen ihre Übertretungen nicht vergebt, wird euer Vater auch nicht eure Übertretungen vergeben. Verse 16 bis 18 haben wir Korrekturen in Bezug auf das Fasten. Aber wenn ihr fastet, werdet nicht so wie die Heuchler mit finsterem Blick. Denn sie entstellen ihr Gesicht, sodass es von Menschen zu sehen sein muss, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn. Aber du, wenn du fastest, salbe deinen Kopf und wasche dein Gesicht, so dass es von Menschen nicht zu sehen sein mag, dass du fastest, sondern von deinem Vater gesehen wird, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir in der Öffentlichkeit vergelten. Im nächsten Abschnitt kommt das Wort Mammon vor. Dort haben wir Zielkorrekturen und es geht um die Frage, in welcher Welt lebe ich eigentlich? Wo ist meine Liebe? Wo ist mein Herz? Und da kommt das Wort Mammon vor. Mammon war in der jüdischen Überlieferung ein Ausdruck für das, dass diese Welt an Materiellem zu bieten hatte. Ein Ausdruck für das, dass diese Welt an Materiellem überhaupt zu bieten hatte. Wir haben hier Zuerst in den Versen 19 bis 24, also diese Zielkorrekturen gehen bis zum Ende des Kapitels. In den Versen 19 bis 24 haben wir Grundsätzliches. Jesus stellt seine Hörer bzw. Leser vor die Wahl. In den Versen 19 bis 21 spricht er von zweierlei Schatz. 19 bis 21, zweierlei Schatz. 22 und 23, zweierlei Auge. Und in Vers 24, zweierlei Herr. Er stellt seine Leser, seine Hörer vor die Frage, welchen Schatz willst du? Welches Auge willst du? Welchen Herrn willst du? Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß aufzehren und wo Diebe durchgraben und stehlen. Durchgraben ist interessant, erinnert an die Bauweisen mit viel Erde in jener Zeit, so dass es möglich war, durch die Wand zu graben und an einen Schatz zu kommen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß verzehrt und wo Diebe nicht durchgraben und stehlen, denn wo euer Schatz ist, dort wird auch euer Herz sein. Was ich, Herz ist hier der innere Mensch, die Person, die Persönlichkeit. Was für mich Schatz ist, das ist, wo mein Herz ist. Nun ist die Frage, wo ist mein Schatz? Dort bin ich. Die Frage ist, wo lebe ich? Zweierlei Auge. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn also dein Auge schlicht ist oder einfach, das heißt nur eines sieht, nur eine Liebe hat, wird dein ganzer Leib beleuchtet sein. Wenn dein Auge aber böse ist, Leib hier die Außenseite des Leibes wahrscheinlich. Ich kenne eine liebe Frau, eine Dame, in dessen Haus ich gewohnt habe, das heißt im Haus ihrer Eltern, aber sie hat dort ein Appartement in diesem, im Haus ihrer Eltern, darf dort wohnen. Sie ist von Geburt an blind, eine feine Christin. Für sie ist ihr eigener Leib dunkel. Sie kann sich selbst nicht sehen, noch andere. Und es ist natürlich etwas anderes, für sich selbst zu sorgen. Sie braucht die Hilfe anderer. Und diese Hilfe ist eine sehr liebevolle. Es ist eine Wonne zu sehen, wie diese Eltern ihre Tochter lieben und für sie sorgen und sie führen und an die Hand führen, nehmen. Also wer überhaupt nicht schauen kann, der sieht auch nicht sich selbst und kann nicht für sich selbst sorgen. Wenn also dein Auge schlicht ist, klar sehen kann, wird dein ganzer Leib beleuchtet sein. Du kannst also dich selbst wahrnehmen und für dich sorgen. Wenn dein Auge aber böse ist, wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn also das Licht in dir wie finster ist, wie groß ist dann die Finsternis? Du meinst, du kannst sehen, aber du kannst nicht. Geistlich erst. Wie groß muss dann die Finsternis sein? Und er spricht hier von den Pharisäern, Schriftgelehrten und solchen, die es mit ihrer Lehre halten, die meinen, sie sehen, aber wie groß ist diese Finsternis? Von solchen, die zwar einiges erkennen, aber doch nicht beherzigen. Jetzt kommt er auf zwei Herren zu sprechen. Niemand kann zwei Herren Sklavendienst leisten, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird sich zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott Sklavendienst leisten und dem Mammon. Man kann nur einen Gott haben, nur einen Herrn. Ab Vers 25 geht es um das falsche Sorgen. In 25 haben wir das Verbot und dann haben wir sieben Gründe, warum wir nicht uns Sorgen machen sollten. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, wörtlich Seele, das heißt, wie man Leib und Seele zusammenhalten wird. Was ihr essen sollt und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Später sagt er, das ist, was die Heiden tun. Und wir leben heute in einer Welt, wo das große Anliegen ist. Was soll ich anziehen, was soll ich essen und trinken? Das sind die großen Anliegen. Ist das Leben nicht mehr denn die Speise und der Leib mehr denn die Kleidung? Prioritäten, die Werte richtig einordnen. Seht euch die Vögel am Himmel an. Also erster Grund, am Ende von Vers 25, Leben und Leib sind wichtiger denn das, was zu ihrem Wohl dient. Zweiter Grund, Gott sorgt für Vögel. Vielleicht sollte ich nicht alles lesen. Vers 26, Gott sorgt für Vögel. Wir sind mehr wert, er wird auch für uns sorgen. Dritter Grund, Vers 27, Anfang. Es bringt nichts. Weshalb dann Sorgen? Welcher von euch kann durch Sorgen seine Lebenszeit um eine Elle verlängern? Es bringt nichts. Vierter Grund, 27 Mitte bis Vers 30. Weil Gott für Lilien sorgt und wir mehr bedeuten denn Lilien, wird er auch für uns sorgen. Deshalb brauchen wir es nicht zu tun. Und er tut es wirklich. Meine Frau und ich sind Zeuge dafür. Seit wir verheiratet sind, haben wir keinen garantierten. Nein, ein Jahr seit dem Sommer nach unserer Eheschließung haben wir keinen garantierten Monatssoll. Leben bis heute aus der Gnade des Herrn. Das stimmt, was er hier sagt. 31 und 32, wir sollten uns keine Sorgen machen, weil er weiß, was wir brauchen. Die Voraussetzung hier ist, dass, wenn er es weiß, er es auch gibt. Das heißt, die Voraussetzung ist, Gott ist gut. Vers 33 spricht davon, dass Gott Prioritäten ehrt oder dass die Prioritäten richtig sein sollten und er wird sie ehren. Trachtet aber zuerst nach der Königsherrschaft Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dieses alles wird euch hinzugefügt werden, auch wenn wir sterben, denn damit hört die Herrschaft Gottes nicht auf. Jesus hat die lange Sicht. Und letztens Vers 34, es kostet zu viel zu sorgen. Jeder Tag hat sein Maß und wenn ich mehr als für einen Tag sorge, kann ich das nicht mehr tragen. Genug für den Tag ist sein Übel, mehr ist zu viel. Kenne dich selbst, Jesus hilft mir dabei. Noch einen Überblick über Kapitel 7. In den Versen 1 bis 23 haben wir erste Aufforderungen. Dies ist der dritte Teil der Bergrede. Ernste Aufforderungen. In Vers 1 bis 6 haben wir Warnung für den Umgang mit Andershandelnden. Wir sprechen von Andersdenkenden, aber hier haben wir Andershandelnde. Und ich sollte Geduld haben mit ihnen und mich nicht zum Richter über sie erheben. Das sind die Verse 1 bis 5. Man erhebe sich nicht zum Richter. Vers 6. Ich soll auch nicht in das andere Gegenteil, andere Extrem verfallen, wo ich überhaupt nicht frage, was denkt der andere, sondern das Heilige einfach so weitergeben. Sei vorsichtig, was du vor solchen sagst, die heilige Wahrheiten nicht zu schätzen wissen. Jesus hat nie zu viel gesagt über die Wahrheiten des Himmels. In Vers 7 bis 12 haben wir einen ernsten Aufruf zum Beten. Dies ist kein Widerspruch zu dem vorherigen Verbot, leere Wiederholungen zu machen. Dies sind nicht leere Wiederholungen, sondern dies sind vertrauensvolle Wendungen Wendungen zu Jesus. Wir wenden uns im Vertrauen und weil wir glauben, dass er hört, bringen wir unsere Anliegen immer wieder zu ihm. Eigentlich heißt es im Grundtext, bittet immer wieder und es wird euch gegeben werden. Sucht immer wieder und ihr werdet finden. Klopft stets aufs Neue an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder, der immer wieder bittet, empfängt auch immer wieder. Und wer unermüdlich sucht, der macht einen Fund nach dem anderen. Und dem, der fortfährt, anzuklopfen, wird aufgetan werden. Das ist schön, wenn man einmal die Kontinuierlichkeit dieser Gegenwartsformen, dieser Gebetsformen sich vor Augen führt. Der Aufruf ist also ein dreifacher und er ist verbunden mit einer Verheißung. Der Aufruf ist auch begründet. Welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn um Brot bitten sollte, ihm einen Stein gebe? Diese Verse werden manchmal von Charismatikern falscherweise gebraucht. Gott hat uns in Christus alles gegeben. Wir brauchen nicht, um den Heiligen Geist zu bitten. Das ist in Lukas, da ist die Rede vom Heiligen Geist in dieser Verbindung. Den haben wir heute, leben heute nicht mehr zur Zeit des Redens der Bergpredigt. Wir haben den Heiligen Geist. Aber damals hatte man ihn nicht. Damals galt das noch. Beachten Sie, dass Vers 12 im Zusammenhang steht mit dem Gebet. Viele Ausleger trennen Vers 12 ab von dem Zusammenhang, von dem Text. Er gehört zu dem Abschnitt ab Vers 7. Alles also. Vers 12 ergibt sich aus der Begründung Jesu für seinen Aufruf. Sein Aufruf ist, bittet, sucht, klopft an. Warum? Und dann gibt er seine Gründe. Weil es einfach so ist und weil Gott größer ist als Menschen und die tun das schon. Und weil Gott so groß ist und besser ist als die Menschen, deshalb sollten wir so sein, wie er ist. Vers 12 ist eine ganz praktische Folge aus der Art und Weise, wie Gott unsere Gebete erhört. Wir sollten auch die Bitten unserer Freunde oder Kollegen erfüllen, nach Möglichkeit. Dann haben wir einen weiteren Aufruf, einen dritten, einen Aufruf zum Betreten des königlichen Weges. Hier am Schluss wendet sich Jesus an die Volksmassen, an die, die draußen sind. Der größere Teil der Bergrede betraf ja die, die bereits ihn als König anerkannt haben. Aber jetzt wendet er sich an die anderen, wie auch manch ein Prediger das heute tut, spricht im Allgemeinen zu der Gemeinde, aber sollten hier solche Leute sein, die noch nicht Jesus angenommen haben, ich habe jetzt ein Wort für euch. So tut Jesus das hier. Wie lautet der Aufruf Jesu hier? Geht ein durch das enge Tor. Und dann gibt er die Begründung, warum? Das andere Tor ist weit und der Weg breit, der weg ins Verderben führt. Und es sind viele, die dadurch eingehen. Warum gehen sie dort ein? Jetzt kommt die Begründung. Starke Begründung. Weil, warum gehen viele durch das breite Tor und gehen auf den breiten Weg? Weil das andere Tor, zu dem er aufruft, hier einzugehen, eng ist. Und schmal der Weg, der weg ins Leben führt. Und es sind wenige, die es finden. Deshalb meinen sie, wir müssen mit der Masse gehen, Demokratie. Die Mehrheit hat die Wahrheit. Nein, sagt Jesus, ich habe die Wahrheit. Richtet euch nach mir. Hier kommt seine Königshaltung wieder zur Geltung. Und dann der letzte Aufruf in den Versen 15 bis 23. Warnung vor falschen Propheten. Wie lautet die Warnung? Wieder dasselbe Wort, das wir am Anfang in Vers 1 in Kapitel 6 hatten. Seht euch vor, konzentriert euch darauf, gebt Acht, denkt darüber nach, nehmt es nicht für selbstverständlich. Wenn Satan wie ein Engel des Lichts aussehen kann und falsche Propheten wie Schafe, wer von uns kann dann noch unterscheiden? Das sollen wir nicht für selbstverständlich nehmen, es ist nicht so leicht. Ja, wie soll ich denn wissen? An den Früchten. Ja, aber wenn die Früchte auch ähnlich aussehen, daran scheitert manch ein Christ. Ja, aber die lieben doch die Heilige Schrift, die lieben doch die Brüder, die haben doch so eine Liebe zu verlorenen Seelen. An den Früchten werdet ihr sie dennoch erkennen. Passt auf, Frucht muss wachsen. Es braucht Zeit, bis die falsche Lehre offenbar ist. Wenn die Lehre als solche schon klar unbiblisch ist, dann brauchst du nicht mehr nach den Früchten zu fragen. Dann weißt du schon. Aber wenn du nicht weißt, die Lehre scheint biblisch zu sein, dann pass auf, vergleiche die Frucht mit der Schrift. Und dann wirst du sehen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und er sagt dann, wie das in der Natur ist, so ist es auch in seiner Welt. Die äußere Welt ist ja oft von Gott als Bild geschaffen und deshalb zu gebrauchen für die geistliche Welt. Merken wir Vers 18, es kann nicht ein guter Baum schlechte Frucht bringen. Es hängt vom Sein ab. Was bin ich und was ich bin, werde ich sein und soll ich auch sein. Worauf kommt es letztlich an? Das haben wir in Vers 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Königreich des Himmels eingehen, sondern der, der den Willen meines Vaters tut. Sprache ist wichtig, Bekenntnis ist wichtig, das lernen wir von Paulus in Römer 10 und auch bei Johannes. Aber es genügt nicht. Das Wesen in der Tat muss ebenfalls da sein, das lehrt uns Jakobus. Und wenn das und das Bekenntnis zusammen harmoniert, dann gelten wir als echt. Übrigens, Gott wird eines Tages wissen, wie echt wir waren. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, passen Sie auf, viele werden sagen, Herr, Herr. Aber er war nicht ihr Herr. Prophezeiten wir nicht durch deinen Namen und trieben wir nicht durch deinen Namen Dämonen aus und taten wir nicht durch deinen Namen viel Kräftiges. Und dann werde ich ihnen bekennen, niemals kannte ich euch, fort von mir, ihr Gesetzlosigkeit Wirkende. Sie wirken nicht das Gesetz Moses, das Gesetz Gottes. Darum geht es, dass Gottes letzter Wille, der nicht im Äußerlichkeiten nur liegt, sondern der wirklich erkannt werden muss, der für mich in der Seele, da in meiner echten Liebesbeziehung zu ihm herrschen muss, damit der von mir echt getan wird. Sonst wirke ich im Wesen Gesetzlosigkeit, wie fromm auch meine Sprache sein mag. Wir merken, was falsche Propheten vermögen. Denn gerade solche Dinge, die hier behauptet werden, getan worden zu sein, das sind doch die Kriterien, nach denen vielen diesen falschen Propheten nachlaufen. Deshalb. Aber Jesus sagt, das soll euch nicht bannen. Das ist nicht das Kriterium. Falsche Propheten vermögen Wunder zu tun. Schriftentsprechung ist das Kriterium. Schriftentsprechung. Jetzt kommen die Schlussworte. 24 bis 27 haben wir Schlussworte Jesu. Merken wir wieder das kleine Also. Er knüpft sein Schlusswort an das, was er gesagt hat, weil oder wegen dessen, was er die ganzen Kapitel gesagt hat, 5, 6 und 7, deswegen, welcher diese meine Worte hört und sie tut. Als ich diese Verse noch einmal ausschrieb in der vorigen Nacht, wurde ich überwältigt von der Einfachheit und von dem Eindrucksvollen dieser Verse. Lassen Sie mich diese Verse zum Schluss versuchen zu lesen, wie man sie hätte hören können damals. Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt, vielleicht liegen Sie auf dem Bauch am Berghang und Sie haben Jesus zugehört. Und vielleicht sind auch Sie erstaunt. Übrigens, das Wort entsetzt oder staunen heißt aus der Fassung schlagen. Oder eigentlich geschlagen. Die Leute waren wie geschlagen. Sie hatten sowas noch nie gehört. Das heißt es, welcher diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich vergleichen, den werde ich vergleichen. Eines Tages wird dieser Vergleich stattfinden. Am Ende. Den werde ich vergleichen mit einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Unweit davon ist das Galiläische Meer. Die Leute kennen diese Situation. Da werden Häuser gebaut und der Grund ist verschieden. Dieses klare Sprache, das ist alltäglich. Die wissen genau, was Jesus hier sagt. Dem vergleiche ich oder werde ich vergleichen mit einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und es kam der Regen und das können die fühlen. Das wissen die genau. Es kam der Regen und es kamen die Ströme. Stellen Sie sich vor, eine Sonntagsschullehrerin, die sagt dies den Kindern, die hören gebannt zu, die fühlen den Regen. Es kam der Regen, es kamen die Ströme, ja, ja, die kamen. Und es bliesen die Winde, und die können den hören, den Wind, und stießen gegen jenes Haus. Und da bekommt man es mit der Angst zu tun. Und es fiel nicht Spannung, denn es war auf Fels gegründet worden. Oh, ja. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, und das Echo geht über die Täler, wird verglichen werden, das ist klar, mit einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Und es kam der Regen, und es kamen die Ströme, und es bliesen die Winde und stießen gegen jenes Haus. Und es fiel, und sein Fall war groß. Und es geschah, als Jesus diese Worte zu Ende geführt hatte, planmäßiges Reden, jetzt wusste er, jetzt kam der Schluss, dass die Volksmengen erstaunt waren, geschlagen waren über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Autorität hatte und nicht wie die Schriftgelehrten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Es tut mir leid, dass ich Sie so abrupt verlassen muss.